Hallo, liebe Artischock-Leser, liebe Artischock-Hörer des Podcasts. Es ist wieder Zeit, aus Venedig zu berichten. Wir haben ein bisschen ausgesetzt, aus logistischen Gründen, nennen wir es mal so. Aber wir wollen doch noch eine Bilanz ziehen, mindestens heute und sicher auch mit einem weiteren Text und möglicherweise einem Podcast nächste Woche. Heute haben wir genau 33 Minuten Zeit, genau gesagt noch 32 und einige Sekunden, denn der Podcast braucht auch immer einen bestimmten Datenplatz und wir haben das Kontingent fast aufgebraucht. Deswegen ist nur Zeit für diese Zeit ganz genau und keine Minute länger darf es sein. Wir werden das einhalten. Ich bin Rüdiger Suchsland und ich wollte eine Bilanz ziehen des Filmfestivals von Venedig. Das fällt nicht so ganz leicht, denn es gibt doch eine ganze Menge auch nachzutragen. Andererseits fällt es auch wieder leicht, weil wir ja doch schon berichtet haben von einigen Filmen, die dann auch Preise bekommen haben. Es ist, glaube ich, hat sich rumgesprochen, am Samstag war die Preisverleihung. Nicht ganz unerwartet hat Poor Things von dem Griechen Yorgos Lanthimos gewonnen. Und den Goldenen Löwen. Dazu gab es weitere Preise für Filme von Ryuichi Amaguchi, dem Japaner, der auch schon mit seinem letzten Film Drive My Car in Cannes gewonnen hat und einen wichtigen Preis in Cannes jedenfalls und einen Oscar gewonnen hat. Wir haben auch dann noch einen Preis für die Hauptdarstellerin von Sofia Coppolas neuem Film. Wir haben einen Preise für Filme aus Italien wie aus Polen von dem Regisseur Garone und der Regisseurin Holland, Agnieszka Holland, die beide Filme über im weitesten Sinn die Flüchtlingssituation in Europa gemacht haben. Das sind ziemlich inhaltistische Preise, tatsächlich glaube ich zumindest mal langweilige Preise, aber lassen wir das mal auf sich beruhen. Ich habe dazu noch ein bisschen mehr auf Artischock geschrieben. Ich will versuchen, ein bisschen grundsätzlicher zu werden und auch über den Film von Pablo Larraín, den Drehbuchpreis bekam, möchte ich jetzt nicht reden. Das halte ich wirklich für einen kleinen Skandal, denn das ist ein Film, der bei niemandem, der den gesehen hat, gut ankam. Es gab Buh-Konzerte bei der Pressevorführung im Kino und ein Film aus Chile, der auch in Chile höchst umstritten ist, weil er politisch auch eine erzreaktionäre Agenda hat, mindestens mal das, indem er den faschistischen Diktator Augusto Pinochet als einen ein Vampir schildert und ihn damit auch, scheint mir doch ein bisschen verniedlicht und ein bisschen ihn gleichzeitig für unsterblich erklärt, ihn auch ein bisschen für unverantwortlich für seine Taten. Und das alles ausgerechnet zum 50. Jahrestag des Putsches, des Staatsstreichs. Der war nämlich am vergangenen Montag, am 11. September. Der 11. September ist für Chile nicht der Tag der Attentate aufs World Trade Center, sondern der Tag des Attentats auf die eigene Demokratie, der mit dem Tod von dem Staatschef Salvador Allende endete, der sich wahrscheinlich erschossen hat in einer ausweglosen Situation in seinem Palast. Aber in jedem Fall ist das ein Moment, in dem auch ganz viele andere Menschen getötet wurden in den Tagen, Wochen und Monaten darauf. Und damit geht Pablo Larraín mindestens mal sehr pietätlos um. Nicht wirklich überraschend, wenn man diesen Regisseur kennt, aber trotzdem doch in vieler Hinsicht empörend. Ja, dennoch muss man, wenn man auf Venedig blickt, vielleicht einen Schritt zurückgehen und ein bisschen anders noch darüber sprechen. Nicht so sehr auf einzelne Filme bezogen, nicht nostalgisch noch nicht, auch wenn es schön war in Venedig, wenn die Filme mindestens interessant waren, oft auch ziemlich gut waren. Ich glaube, dass man zum einen einmal darüber sprechen muss, dass was eigentlich Venedig uns über die Situation von Festivals überhaupt erzählt. Darauf will ich mal kurz am Anfang eingehen. Es passt insofern ganz gut, dass Yorgos Lanthimos die Mostra gewonnen hat. Denn Lanthimos erzählt ja eine Geschichte, die im weitesten Sinn eine Aktualisierung des Frankenstein-Mythos ist, also des Wissenschaftlers, der ein Geschöpf aus Leichenteilen in diesem Fall dann zusammenbastelt und es zum Leben erweckt. Das ist die Geschichte vom künstlichen Menschen, die ja von Mary Shelley stammt. Und Mary Shelleys Vision wird hier eigentlich erneuert in dem Lanthimos-Film, einer Romanverfilmung Poor Things. Das ist deswegen interessant, weil man sagen kann, oder interessant als Bezug auf Festivals allgemein, weil man sagen kann, dass eigentlich Festivals auch solche Frankenstein-Geschöpfe sind. Nämlich zusammengefrickelt aus sehr verschiedenen Teilen, die oft gar nichts miteinander zu tun haben und Teilen, die auch in mancher Hinsicht leblos sind. Und dann werden sie so zu einer merkwürdigen, halb künstlichen, halb natürlichen Maschine. Da hat zumindest mal Venedig, das Filmfestival von Venedig, das eine im Großen und Ganzen sehr gut geölte und sehr funktionierende Festivalmaschine ist, die trotzdem aus ganz heterogenen Elementen zusammengesetzt ist, da hat dieses gut funktionierende Festival eine ganze Menge gemeinsam mit dem deutschen A-Festival der Berlinale, die gar nicht so gut funktioniert. Es hat da viele Debatten gegeben. Auch hier würde ich sagen, lest es im Netz nach. Da wird es, hat es von uns schon Kommentare zugegeben. Es wird noch mehr Kommentare geben, aber man kann nicht alles auf einmal machen, eins nach dem anderen. Und so ging es diesen Mittwoch erstmal darum, Venedig-Bilanz zu ziehen. Bei der Berlinale, da tut sich im Grunde genommen jede Woche wieder irgendetwas Neues und oft mehrere Dinge pro Woche. Da muss man dann und kann man auch gar nicht auf jede einzelne neue Entwicklung eingehen. Ganz grundsätzlich ist das aber ein Desaster für die deutsche Kulturpolitik, insbesondere ein Desaster für die wie eine ziemlich ziellose Krawallschachtel, eigentlich wie eine Loose Cannon, eine Kanone, die sich aus ihrer Fassung gelöst hat, agierende Kulturstaatsministerin Claudia Roth, die doch es wirklich geschafft hat, die in mancher Hinsicht sogar richtige Neustrukturierung der Berlinale auf eine Weise durchzuführen, die für die Berlinale selbst, für das deutsche A-Festival ein Desaster ist und auch für sie selbst zunehmend ein Problem wird für Claudia Roth. Denn immerhin hat sie es geschafft, dass sie knapp 500 sind es heute, es werden sicher noch mehr werden, international bekannte Filmemacher, Martin Scorsese ist einer der bekanntesten Namen davon, dass sie diese Filmemacher versammelt und zu einem Protestbrief gegen sich persönlich aufbringt. Ich glaube, dass an diesem Protestbrief, der auch ein Solidaritätsbrief für Carlo Chatrian, den Berlinale-Chef ist, dass da einiges vielleicht richtig kritisiert wird und auch dran ist, dass gleichzeitig dieser Brief, so wirkungsvoll er sein mag, politisch und so wohltuend für die Leute, die ihn unterzeichnet haben, er doch in die völlig falsche Richtung geht, um es ganz kurz zu sagen, weil er ein Problem personalisiert, wo man eigentlich über Strukturen sprechen müsste, weil er sich mit der Vergangenheit beschäftigt, wo es eigentlich um die Zukunft gehen müsste, weil er verlorene Schlachten schlägt und sich moralisch empört, wo es eigentlich darum gehen müsste, einen strategisch gut geplanten Feldzug zu gewinnen und sich und politisch zu handeln, nicht sich moralisch zu empören. Das mal kurz gesagt. Aber die Berlinale ist natürlich ein Festival, was wahnsinnig große Probleme hat, die in der Struktur liegen und die in ihrer speziellen Fassung als Festival liegen. Und diese Probleme, die hat Venedig auch auf eine gewisse Weise. Und man kann durchaus darüber nachdenken, ob vielleicht die Zeit von Filmfestivals allgemein zu Ende geht, ob eigentlich das noch ein Modell ist, was noch funktioniert. Ich habe darüber auch schon mit anderen Leuten, die Festivals machen, gesprochen in den letzten Tagen. Und ich selber muss ganz ehrlich sagen, ich glaube eigentlich schon, dass das funktioniert. Aber ich höre in diesen Gesprächen zunehmend heraus, dass viele, auch Festivalmacher, nicht mehr so dran glauben. Zumindest glauben sie, dass Festivals ganz neu funktionieren müssen. Und da könnte natürlich etwas dran sein. Die Frage ist nur, was das dann noch von dem eigentlichen Festival, also als Ort der persönlichen Begegnung zwischen Menschen und als einem Ort, in dem es um die Kinoerfahrung geht, also im dunklen Raum Filme anzuschauen, was von diesem Ort noch übrig bleibt. Und Da bin ich nicht sicher. Es wird zunehmend zu einem Ort, wo man es allen recht machen muss und möchte, statt zu einem Ort, wo bestimmte Personen klar kuratierte, auch subjektive Visionen vom Kino vorstellen und wo diese Visionen miteinander wetteifern. Das ist ja eigentlich interessant, dass verschiedene Leute ein Angebot machen und ein Angebot, das sehr bewusst so persönlich gehalten ist, dass klar ist, da gibt es Leute, die werden sich begeistern für dieses Angebot, aber es gibt eben auch Leute, die werden das doof finden, uninteressant finden. Und aus dieser Spannung heraus könnten Festivals in einen Wettbewerb miteinander treten. Was jetzt aber passiert, ist, dass Festivals sich zunehmend zu so einem Riesenmoloch entwickeln, wo man es allen recht machen will. Und das kann man in der Berlinale schon seit vielen Jahren beobachten, weil das Festival unter dem vorigen Leiter von Dieter Kosslick, der 18 Jahre lang ein Alleinherrscher bei der Berlinale war, weil es da unglaublich aufgebläht wurde, völlig über Gebühr aufgebläht wurde, sowohl was die Menge der Filme angeht, bis zu 400 in manchen Jahren, was die Menge der Sektionen angeht, je nach Zählweise sind es, glaube ich, bis zu 15. Es sind aber mindestens 7, 8 Sektionen. Wie gesagt, das kann man verschieden zählen. Und bei Venedig, da sind es zwar viel weniger Filme, nämlich nur gut 100, sagen wir 120. Und es sind viel weniger Sektionen, es sind nämlich 4, wenn man außer Konkurrenz als eigene Sektion mitzählen will und die Kurzfilme, dann kommt man auf 5 oder 6. Wenn man die Classics als eine Sektion zählen will, vielleicht auch noch 7. Aber das sind dann, wären dann sehr kleine Sektionen bei dieser auch geringeren Zahl von Filmen. Damit muss man sich also ein bisschen beschäftigen. Und was wir merken ist, dass auch Venedig es zunehmend in irgendeiner Form allen recht machen will. Was ich interessant fand, war beim Lesen der Pressereaktionen auf die Preisverleihung, auf das Festival und beim Bilanzziehen, da fand ich es auffällig, dass gerade in Italien Alberto Barbera und das Festival Venedig ziemlich deutlich kritisiert wird und ziemlich hart kritisiert wird. Ich dachte eigentlich, da wird man eher das Ganze positiver sehen als international. Ich fand, international waren die Reaktionen ausgeglichen. Ich habe auch da harte Kritik gelesen, aber ich habe auch sehr positive Reaktionen gelesen. Und ganz grundsätzlich deckt sich das ein bisschen mit meinem Blick auf die Dinge. Ich fand Venedig unbedingt eine Reise wert. Ich fand, dass sehr, sehr gute Filme gelaufen sind. Ich habe sehr, sehr gute Filme da gesehen. Die Preisverleihung war nicht so super, weil doch eine ganze Reihe von Filmen, die sehr, sehr gut waren und die ich gesehen hatte, weil die entweder von vornherein keine Preise kriegen konnten, weil sie außer Konkurrenz in den verschiedenen Sektionen liefen. Zum Beispiel Agro Drift von Harmony Korine, bei dem es meiner Ansicht nach total unverständlich ist, dass dieser Film nicht im Wettbewerb lief. Und wenn nicht im Wettbewerb um den Goldenen Löwen, dann doch wenigstens im Wettbewerb um den Orizzonti-Preis. Aber beides hat man dem Film eigentlich nicht gegönnt oder es war nicht möglich. Vielleicht wollte das auch wollten das die Rechteinhaber des Films, aber davon würde ich nicht sicher ausgehen. Und ein anderes Beispiel ist der argentinische Film El Raptor, über den ich schon gesprochen hatte, der mir auch sehr gut gefallen hat. Der lief im Orizzonte und lief da außer Konkurrenz. Also, das ist dann Filme, die konnten nicht gewinnen. Dann gab es Filme, die hätten gewinnen können, die haben aber überhaupt nichts bekommen von der Jury. Die wurden entweder nicht gemocht oder zumindest ignoriert. Das sind auch nicht nur amerikanische Filme. Auf die amerikanischen muss man gleich nochmal gesondert kommen. Es ist nicht nur ein Film wie Michael Manns Film Ferrari, sondern es ist zum Beispiel auch ein ganz klarer, aber eben intellektueller französischer Autorenfilm wie La Bête von Bertrand Bonello. Was man bei der Preisverleihung sehen konnte, ist erstens mal ein total heterogenes Bild. Also die Jury hat keine klare Linie, was für ein Kino sie will, sondern man hat irgendwelche Kompromisse geschlossen aus dem, was ihnen da angeboten wurde. Und dann konnte man auch sehr deutlich sehen, dass sie sich einerseits bekannte Namen ausgezeichnet haben und andererseits Filme, die auf keinen Fall irgendwie zu klug sind und die auf keinen Fall dem Publikum irgendetwas wirklich zumuten, sei es visuell und ästhetisch, sei es intellektuell und theoretisch. Und das war dann doch erstaunlich langweilig, wenn man sich das dann alles mal insgesamt angeschaut hat, trotz einzelner guter Preise. Ich glaube, dass es relativ früh klar war, dass Yorgos Lanthimos gewinnen würde, vielleicht auch mangels ernsthafter Konkurrenz. Aber selbst das ist auch nicht schlimm, dass der gewonnen hat. Gleichzeitig ist es ein Film, ich habe es schon mehrfach gesagt, der mich jetzt nicht wahnsinnig begeistert und wo man, glaube ich, schon ein bisschen kritischer mit umgehen muss, als dass jetzt die überwiegende Teil der internationalen Filmkritik in diesem ersten Eindruck getan hat. Ich bin relativ sicher, dass jetzt mit der Zeit, in den Tagen und Wochen danach, noch mehr Kritik an diesem Film kommen wird, also ästhetische Kritik. Und ich werde auch versuchen, das dann nochmal zu leisten bei Artischock. Aber das ist im Augenblick jetzt für diese Woche nicht möglich gewesen und ist auch nicht dringend nötig. Man kann erst mal sagen, das ist ein Preis, der vollkommen in Ordnung geht und der nicht schlimm und schlecht ist. Es hätte viel schlimmer und schlechter sein können. Wenn man aber die Filme sieht, neben denen dieser Preis steht, dann finde ich, relativieren diese Filme auch. Diese Preise auch, diese anderen Filme und Preisträger auch den Hauptpreis. Denn es sind cheesy, moralistische und politische Filme auf der einen Seite und es sind dann doch ein bisschen, wie ich finde, biedere und auf eine gewisse Weise auch zu altbackene, zu uninteressante Autorenfilme auf der anderen Seite, wenn ich an den japanischen Beitrag von Amaguchi denke. Und stattdessen Filme, die entweder eine richtige Unterhaltungskino-Konkurrenz bieten, wie zum Beispiel der Film von Michael Mann, oder Filme, die eine richtige filmische, ästhetische Konkurrenz bieten, wie zum Beispiel La Bête von Bonello, oder auch der deutsche Beitrag Die Theorie von Allem von Tim Kröger, oder auch dann eben Filme, die außer Konkurrenz liefen, keine Preise gewinnen konnten, wie der erwähnte Harmony Korine, die haben alle überhaupt nichts gekriegt und insofern tauchen die nicht in der Preisträgerliste auf. Jetzt ist es so, dass Preise vielleicht sowieso überschätzt sind, dass Preise am Ende auch nicht ganz so wichtig sind, wie manche glauben, dass sie sind. Insofern muss man sich vielleicht mit diesen Preisvergaben nicht aufhalten, zumal in Venedig ist sehr selten so, ist seltener als in Cannes oder auch bei der Berlinale, dass man mit den Preisträgern sehr, sehr unzufrieden ist. Man muss sich fragen, allerdings, wenn man auf die Mostra insgesamt schaut, auf die Filme, die da gezeigt werden, was das eigentlich für eine Auswahl ist und was das für eine Richtung ist. Also es sind ohne Frage oft relativ bekannte und irgendwie vorhersehbare Filme, die auch Bekanntes und Vorhersehbares zeigen. Und insofern muss man eben sagen, man konnte auch relativ früh wissen, dass der Film eigentlich vom ersten Moment an, wo man den gesehen hatte, war klar, dass Yorgos Lanthimos mit diesem Film irgendeinen wichtigen Preis gewinnen würde. Das war schon durch die Papierform klar. Und als man dann 2, 3 weitere Filme gesehen hatte, dann konnte man sich denken, dass das auch wahrscheinlich zum Hauptpreis langen würde, gerade mit dieser Jury. Und da finde ich halt, dass das alles ein bisschen zu vorhersehbar ist und davon profitiert so ein Festival wie Venedig am Ende auch nicht. Es geht schon darum, dass man eine andere Form von Konkurrenz auch herstellen muss und dass man sowohl diese Konkurrenz herstellen muss durch die Filmauswahl, wo möglichst gleichwertige Filme gegeneinander antreten sollten, aber natürlich auch durch eine Jury, die in dem Sinn divers zusammengesetzt ist, dass klar ist, das geht nicht mit der Preisvergabe alles in eine Richtung. Und manchmal hat man so ein bisschen den Eindruck, wenn man versucht, so mit etwas mehr Distanz auf das Festivalprogramm zu blicken, sowohl auf die Filmauswahl wie auf die Juryauswahl, dass da auch zum Beispiel so ein Film wie der von Harmony Korine ganz bewusst nicht im Wettbewerb war, weil man dann denkt, na, der soll auf keinen Fall irgendeinen Preis gewinnen. Da passt man dann schon auf, dass das nicht passiert. So wie auch schon Filme von Love Dears dann nicht im Wettbewerb liefen aus relativ undurchsichtigen Gründen und Gründen, die nicht durch den Film selber zu rechtfertigen sind. Man könnte sicher noch auf andere Beispiele kommen. Insgesamt muss man sagen, dass vielleicht so in der Distanz die einzelnen Filme zwar so gut sie, also wirklich gut waren, ja, aber viele Filme, auch eben in den Nicht-Wettbewerbssektionen. Gleichzeitig aber, dass ehrlicherweise diese Filme auch durch nicht viel verbunden waren und dass ich viel weniger als in anderen Jahren, es schon teilweise der Fall war, in diesem Jahr so etwas wie eine gemeinsame Erzählung des Festivals herausgebildet hat. Also eine gemeinsame, ja, ein roter Faden, der die Filme zusammenhielt, ein Thema, eine Idee, am besten eine Ästhetik. Insofern hat dieses Festival, kann man sagen, nicht wirklich eine Seele gehabt, einen Gedanken gehabt, der sich durch am besten verschiedene Sektionen zog, sondern die Filme sind ausgewählt worden, weil sie erstens politisch unanstößig waren und weil sie zweitens wirtschaftlich bestimmte Regionen, bestimmte vor allem Studios und Weltvertriebe repräsentiert haben, weil sie passten. Und wenn ich eben von Regionen sprach, dann kommen wir jetzt zum zweiten Punkt. Denn natürlich sind die Regionen in diesem Jahr ganz besonders begrenzt gewesen. Man hat in diesem Jahr, wenn man so will, ein atlantisches Festival gehabt, ein Festival des Westens. Man hat kein Festival, kein globales Festival gehabt und kein Festival der ganzen Welt. Es gibt natürlich dann einen asiatischen Film, der auch was gewonnen hat, von Hamaguchi eben, von einem Japaner, der viel in Frankreich produziert, der schon einen Oscar gewonnen hat und der Filme macht, die gut sind und die sich aber genau in das Raster des seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten üblichen Autorenkinos fügen, ein Raster, das doch zunehmend langweilt und zunehmend erschöpft. Und ich glaube nicht, dass das jetzt sozusagen die Langeweile, eine Langeweile ist, die speziell etwas mit mir zu tun hat. Ich glaube, es geht ganz vielen so, dass man nicht zu so einem Festival fährt und sich nicht für das Weltkino interessiert, wenn man immer die Wiederholung des Immergleichen erwartet. Man will mehr Überraschungen und die Zahl der Überraschungen, die wird zunehmend weniger bei solchen Ereignissen wie dem von Venedig, bei solchen Festivals. Man muss dann auf kleinere Festivals fahren, weil die haben viel mehr das Potenzial für Überraschungen. Also, es gibt kaum einen Film aus Asien. Es gibt kaum einen Film aus Lateinamerika. Ja, wir haben Michel Franco gehabt, den Mexikaner. Das ist aber ein sehr spezieller Lateinamerikaner, außerdem einer, der von Hollywood aus arbeitet und mit Hollywood-Stars dreht. Und dann haben wir den Film von Pablo Larraín gehabt. Für den gilt genau das Gleiche. Es ist einer, der von Amerika aus arbeitet, der mit Staaten des Westens produziert. Und das ist nicht schlimm. Ne? Das darf der, das soll der. Das ist ja auch ein Erfolg des westlichen Kinos. Aber gleichzeitig müsste es schon darum gehen, dass es vielleicht auch wenigstens eine Stimme aus Lateinamerika im Wettbewerb vertreten ist, die sperrig ist, die sich anders verhält. Und sowas hat es schon gegeben mit anderen Regisseuren in Venedig. Nun war Amat Escalante in diesem Jahr ein viel interessanterer Mexikaner als Michel Franco. Der war in diesem Jahr halt in Cannes. Okay, das kommt vor. Aber insgesamt kann man sagen, ist natürlich diese jetzige Venedig-Ausgabe auch eine Bestätigung des Eindrucks, dass das Festival Nummer 1 der Welt nicht am Lido ist, nicht in Venedig, sondern eben in Cannes. Eine Bestätigung der großen Stärke von Cannes, wo einfach die wichtigen Filme aus der ganzen Welt hinkommen. Und dann muss man natürlich, wenn man zu diesem Urteil kommt, auch sagen, okay, wo sind denn jetzt was hat sich denn jetzt verändert? Gibt es wirklich keine guten Filme mehr aus Lateinamerika? Gibt es wirklich keine guten Filme mehr aus Asien, dass man da niemanden einladen kann? Ich finde, dass man Asien gegenüber eine extreme Ignoranz an den Tag legt. Und die Ignoranz ist einerseits vielleicht eine ästhetische, sie könnte aber auch eine politische sein. Denn man hat Tony Leung zum Beispiel diesen Lifetime Achievement Award gegeben, also einen Preis für sein Lebenswerk. Aber das macht die Tatsache natürlich nicht wett, dass seit Jahren das Hongkong-Kino komplett ignoriert wird in Venedig. Und das war in den Nullerjahren noch ganz anders, als Marco Müller, ein bekennender Asieninteressierter und Chinophiler, als der für die Auswahl verantwortlich war. Und der hat neben relativ bekannten Namen, wie meistens die Regisseure, mit denen Tony Leung Filme machte, eben auch ganz viel unbekannte Namen entdeckt. Immer wieder mal irgendwelche Leute aufgetan, von denen man noch nie irgendwas gehört hatte. Und aus dem einen oder anderen wurde was und aus manchen wurde auch nichts. Wir haben natürlich Asiaten in Venedig gehabt, aber die sind dann mit ihren Filmen, wenn die etwas sperriger waren als der erwähnte Japaner Amaguchi, dann sind sie mit diesen Filmen in Nebenreihen gelaufen, wenn überhaupt. In der Settimana, in der Horizonte, aber jedenfalls nicht in dem Hauptwettbewerb. Und das ist sehr schade und das geht eigentlich so nicht. Insofern haben wir eine sehr, sehr begrenzte Auswahl und das bedeutet natürlich auch eine ästhetisch limitierte Auswahl. Ich glaube, dass man das hier Venedig einfach anfangen muss, sich zu korrigieren. Und es ist jetzt so ein bisschen, auch hier gibt es eine Parallele zwischen dem Festival von Venedig und dem von Berlin. Es ist ein bisschen die Frage, wie es in Zukunft eigentlich weitergeht. Wir haben diesen Festivalleiter, dessen Vertrag noch ein Jahr läuft, also nächstes Jahr wird er es weitermachen, Alberto Barbera. Und dann ist halt die Frage, ob er verlängert. Da sagen manche, er will das in jedem Fall. Andere sagen, der Mann macht das schon seit 11 Jahren, der ist schon ziemlich alt. Und deswegen wird es nicht verlängert werden. Dann ist aber einfach die Frage, wer macht es denn dann? Und da gibt es zwar Kandidaten, aber keine richtig überzeugenden Kandidaten bisher. Es sei denn, dass sich der Leiter von Locarno, Jonah Nazzaro, dazu entschließen könnte, aus Locarno wegzugehen und nach Venedig zu gehen. Ansonsten muss man abwarten. Ich glaube auch, dass Barbera verlängern möchte und die Frage ist, ob er verlängern darf und wie lange. Er hat in jedem Fall in diesem Jahr sehr viel dafür getan, dass ihn ein bisschen der schlichte Patriotismus der Italiener ihn liebt dafür. Denn wir haben in diesem Jahr insgesamt 6 italienische Filme im Wettbewerb gehabt. Das waren auch einfach viel zu viel. Das ist eine sehr große Zahl. Es waren aber auch vor allem deswegen viel zu viel, weil viele von diesen Filmen schlecht waren. Ich habe gar nicht alle gesehen, deswegen möchte ich mich da nicht zu sehr aus dem Fenster lehnen. Ich habe es nur von allen möglichen anderen, aus glaubwürdigen Quellen, wie man das so nennt, gehört, dass es sich nicht lohnt, die anzuschauen. Und das, was ich gesehen habe, das hat mir nicht wahnsinnig gefallen, wie zum Beispiel der Eröffnungsfilm Kommandante. Also insofern hat aber Barbera hier vielleicht nichts getan für das italienische Kino, von dem er auch vielleicht nicht wirklich selber so wahnsinnig überzeugt ist, denn erst im letzten Jahr hatte er über die Qualität des italienischen Kinos geklagt. Also letztes Jahr war das italienische Kino schlecht, dieses Jahr ist es plötzlich so gut, dass man gleich 6 Filme im Wettbewerb zeigen muss und dann noch den Film von Luca Guadagnino, der sicher kein typischer italienischer Regisseur ist, aber eben doch ein italienischer Regisseur, der abgesagt hatte wegen des Hollywood-Streiks und dem, was damit zusammenhängt. Also wir haben hier eigentlich, ja, wie kann man das nennen? Also einen gewissen Opportunismus des Direktors, eine bestimmte Liebedienerei. Er kommt hier sehr stark der zurzeit in Rom amtierenden, sehr, sehr rechten, sogenannten postfaschistischen Regierung von Frau Meloni entgegen. Und das tut er sicherlich auch mit dieser Ausrichtung nach Amerika, mit den Absagen an China und Asien, mit der Ignoranz gegenüber Indien, mit der Ignoranz auch im Übrigen gegenüber Russland und weitgehend Osteuropa, also den ehemaligen Warschauer Paktstaaten. Man sollte selbstverständlich auch russische Filme zeigen. Man sollte selbstverständlich Filme zeigen bei so einem Festival, das gilt für jedes Festival, die aus Weltregionen stammen, die nicht unsere politischen Systeme haben, die nicht demokratisch sind, die nicht unserer Meinung sind. Das muss man zum einen deswegen zeigen, weil wir, die Demokraten des Westens und des reichen Nordens, das aushalten können. Ich finde, wir können das gut aushalten, aber wir müssen es auch aushalten. Wir müssen trainieren, dieses Aushalten. Wir müssen uns dabei trainieren, und dass wir mit anderen Visionen von der Welt konfrontiert werden. Und das passiert nirgendwo so gut wie bei einem Filmfestival. Zum Zweiten ist aber auch, hat das Filmfestival natürlich auch die Funktion, Brücken zu schlagen und politische Konflikte zu entspannen. Und es ist doch sonderbar, diese Situation, dass den ganzen Kalten Krieg über Filmfestivals genau das gekonnt haben. Man hat selbstverständlich im Kalten Krieg, auch in Venedig oder in Cannes oder in Berlin sowieso, Filme aus der Sowjetunion gezeigt, obwohl es gegen die Sowjetunion politisch genauso viel zu sagen gab aus westlicher Sicht, wie es heute aus westlicher Sicht an Russland auszusetzen gibt. Und man hat selbstverständlich auch Filme gezeigt aus Ländern, die anderweitig diktatorisch regiert wurden. Also wir können jetzt auf Iran und Co. kommen, wir können natürlich auf Südafrika kommen, wir können natürlich auf Filme kommen aus Lateinamerika, aus Staaten, die auch höchst fragwürdige Regierungen und politische Systeme hatten. Also, das alles ist etwas, dem müssten wir uns in Zukunft stellen. Und da müssen wir, glaube ich, in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten viel mehr darüber diskutieren. Nämlich, was braucht ein Festival, was ist die Aufgabe von einem Festival und was funktioniert gut, aber auch was funktioniert im Augenblick nicht so gut bei Filmfestivals. Und das genau ist das, wo uns Venedig über einzelne Filme hinaus für die Zukunft etwas zu sagen hat, in dem, was ich jetzt gerade hier versucht habe, ein bisschen zusammenzufassen. Natürlich ist das alles auch Material für eine Diskussion, die wir um die Berlinale herum führen müssen. Ein Filmfestival, was nicht nur in seiner Zukunft, sondern in seiner schlichten Existenz im Augenblick gefährdet ist. Und wofür wir auch, wir alle, die wir an Kino interessiert sind, an einer lebendigen Kinokultur, uns einsetzen müssten. In diesem Sinne hoffe ich, ihr bleibt uns treu. Die Uhr zeigt mir jetzt an, dass wir gleich 32 Minuten haben in diesem Podcast und deswegen will ich es nicht bis zur letzten Sekunde ausreizen. Ich hoffe, ihr bleibt uns treu. Bitte schaut nach, lest Texte auf Artischock, liked uns in den sozialen Netzwerken. Hört diesen Podcast, teilt ihn und ab nächster Woche, irgendwann, glaube ich, schon vor nächsten Mittwoch, haben wir wieder ein großes Kontingent und dann kann es wieder mehr Podcasts geben und auch mal längere. Einer ist schon vorproduziert, da geht es dann um Hitchcock und Hitchcock in Deutschland. Dazu dann mehr nächste Woche. Vielen Dank, auf bald, tschüss.